Der Weltraum ist mein Zuhause. Ein Ort voller Wunder und Abenteuer. Mit meinen Freunden Hubert und Efi reise ich durch das All. Mein Name ist Rick Future. Und dies sind unsere Reisen im Sternenlicht. Inferno. Laserschüsse zuckten durch den stillgelegten Wartungskorridor. Hubert und ich hatten uns hinter einem Lastroboter verschanzt und erwiderten das Feuer des Dutzends Kleinkrimineller, das uns hier eingekesselt hatte. Verdammt! Knurrte Hubert mit gebleckten Zähnen und schoss in die eine Richtung, während ich in die andere feuerte. Kann man nicht einmal in Ruhe einkaufen gehen? Ist das zu viel verlangt? Er traf einen der Dealer, einen fetten Bakanier an der verhornten Schulter. Der lachsfarbene Koloss stürzte nach hinten und riss einen seiner Mitgangster um. Mann, wie viele von diesen Schießbudenfiguren laufen hier noch rum? Und wo bleibt Püppi? Gute Frage, dachte ich. Laserfeuer zischte an meinem linken Ohr vorbei. Ich revanchierte mich mit einem Schuss, verfehlte mein Ziel aber knapp. Keine 2 Stunden waren vergangen, seit wir auf der Transferstation im Kobamir-System angedockt hatten, als uns alte Bekannte ihre Aufwartung machten. Eine Multispezies-Gang von Frikanda-Dealern. Vor einigen Wochen waren wir mit dem Jungs auf Devulur 6 aneinander geraten. Damals wie heute waren sie nicht sonderlich gut auf uns zu sprechen. Was nicht groß verwunderlich war, immerhin hatten wir ihnen damals gründlich die Tour vermasselt und einen Großteil ihrer Truppe von Huggins Leuten einkassieren lassen. Eigentlich hatten wir uns darauf eingestellt, in Ruhe auf der Station Ersatzteile und Vorräte aufzustocken und unseren Urlaub zu planen. Aber wie es aussah, hatte sich Efis Prophezeiung bewahrheitet. Der Sturm war mal wieder eher früher als später über uns hereingebrochen.
Rick, so langsam geht meiner Wumme der Saft aus, brummte Hubert.
Geht mir nicht anders, sagte ich, während die Dealer im Schutz von Frachtboxen und Verladefahrzeugen langsam, aber unaufhaltsam näher rückten. Es waren nur noch 8 von ihnen auf den Beinen, aber das waren immer noch entschieden zu viele. Mein Blick fiel auf eine Kameralinse an der Decke. Möglich, dass die Stationsleitung während der Reparaturen in diesem Sektor darauf verzichtete, das Überwachungssystem zu aktivieren. Auf jeden Fall ließ der Sicherheitsdienst immer noch auf sich warten. Auch unsere Hilferufe per Komm blieben unbeantwortet. Vielleicht verhinderten irgendwelche technischen Störungen, dass wir zu ihnen durchdrangen, oder sie zählten gerade ihr Schmiergeld. Eine Salve schlug direkt neben mir in die Wand ein. Ich roch verbranntes Metall und Ozon. Die hin- und her zuckenden Strahlen ließen die Luft im Korridor flimmern. »Efi, wo bleibst du?« murmelte ich. Wir hatten uns vorhin im Einkaufsdistrikt der Station aufgeteilt. Efi wusste, dass wir in der Klemme saßen. Das Letzte, das wir von ihr gehört hatten, war, dass sie auf dem Weg zu uns sei. Seitdem herrschte Funkstille.
»Elvis und Christos, lass sie bald hier sein«, dachte ich. »Bitte lass sie...«
»Zum letzten Mal«,
brüllte der Oberdealer, ein lachhaft hässlicher Squillop mit albino-weißer Haut und nervös zuckenden Tentakeln.
»Schmeißt eure Waffen weg und wir killen euch schnell! So oder so, ihr seid tot!«
Ich sah zu dem Aushilfsoktopus im Kreise seiner Schergen, keine 5 Meter mehr von uns entfernt, dann zu der anderen Hälfte der Gangsterschar, die vom anderen Ende des Korridors anrückte. Hinter ihren Köpfen und Schultern funkelte eine silberne Gestalt im Zwielicht, während sie sich mit anmutigen Bewegungen anschlich.
»Hubert«, raunte ich, »konzentrier das Feuer auf die Kerle auf meiner Seite.«
»Wieso?«
»Tu's einfach«, gab ich zurück und rief, »und zwar jetzt!«
Es geschah fast gleichzeitig. Während die eine Hälfte der Gangster von hinten getroffen wurde, nutzten Hubert und ich die Verwirrung der anderen aus. Wir verließen unsere Deckung und verteilten 2, 3, 4 gezielte Schüsse. Die Gangster fielen wie Dominosteine. Zufrieden ließ ich den Laser um den Zeigefinger wirbeln, bevor ich ihn ins Holster steckte. Hubert drehte sich zu unserer Retterin um.
»Pippi«, brummte er, »warst du noch Maschinenöl shoppen oder warum hat das so lange gedauert?«
Efis Blick glühte noch einen winzigen Moment rubinrot, ein Zeichen ihres erlöschenden Augenlasers, weniger ihres Ärgers über einen gewissen Golvonen.
»Ich musste erst eure Peilung kriegen«, sagte sie. »Gar nicht so leicht bei den ganzen offenen Leitungen hier. Seid ihr okay?«
»Ziemlich«, sagte ich. »Aber ich würde sagen, wir machen uns aus dem Staub. Und das so bald wie möglich, bevor wir noch mehr alten Bekannten über den Weg laufen.« Gesagt, getan. Keine Viertelstunde später hatten wir von der Station abgelegt, wobei wir dem Dockmeister eine nicht unbeträchtliche Summe zustecken mussten, um den Vorgang erheblich zu beschleunigen. Erst als die Eric in den Hyperraum gesprungen war und die Station hinter uns lag, wagte ich es aufzuatmen.
»Ich hab's versucht«, sagte ich mit hilflosem Achselzucken zu Efi. »Ganz ehrlich, ich hab's versucht, das mit dem Abschalten und Ruhe genießen.«
Sie nahm es erheitert auf.
»Irgendwo in dieser Galaxis muss es einen Ort geben, an dem man uns nicht ans Leder will. Es besteht also noch Hoffnung.«
Hubert checkte den Navi-Computer.
»Die nächste bewohnte Welt ist Maritan, eine syndolonische Kolonie. Da müssten wir uns mit allem eindecken können, was wir brauchen. Der Flug dauert einen halben Tag.«
Ich nickte. »Sehr gut. Dann setz Kurs auf Maritan. Und wenn keiner von euch was dagegen hat, geht's danach weiter nach Oskama 4. Schauen wir mal, ob die Welt hält, was Huggins versprochen hat.«
»Gute Idee«, sagte Efi.
»Wenn's sein muss«, knurrte Hubert.
Die Beine auf der Konsole und die Hände hinter dem Kopf verschränkt, lehnte ich mich zufrieden im Pilotensitz zurück. Im Astranet hatte ich Holos von Oskama gesehen. Endlose Sandstrände, so weiß wie Babypuder. Türkisblaues Meer und strahlend blauer Himmel. Der Aufenthalt würde nicht billig werden. Die Fordianer, denen die Welt gehörte, wussten schon, wie sie den Touristen das Geld aus der Tasche ziehen konnten. Aber ich hatte Sehnsucht nach dem Meer. Egal welchem Meer. Bald lagen das Kobamir-System und sämtliche Dealer, die dort noch einen Groll auf uns hegen mochten, einige Dutzend Parsec hinter uns, während sich vor uns die fraktalen Wirbel des Hypertunnels gen Maritan ins Unendliche erstreckten. Mit einiger Verblüffung bemerkte ich, als wie wohltuend ich die plötzliche Stille empfand. Seit Efi mir eröffnet hatte, dass ich selbst es war, der seinem inneren Frieden im Wege stand, fiel es mir etwas leichter, mich zu entspannen. »Ein kleines bisschen Ruhe und Frieden«, murmelte ich. »Ganz ehrlich, Leute, so langsam könnte ich mich echt dran Ich brach ab, als draußen in dem fiebrigen Wirrwarr grelle Blitze aufzuckten.
»Habt ihr das auch gesehen?«
»Was gesehen?«, fragte Hubert.
Wieder ein Blitz, der durch das Chaos des Hyperraums jagte. »Das«, wollte ich gerade sagen, als sämtliche Sirenen an Bord losschrillten. Wie von der Tarantel gestochen, sprangen Hubert und ich zeitgleich auf.
»Efi, was ist los?«, rief ich über den Lärm hinweg.
»Oh nein«,
flüsterte sie, die Augen auf die Displays gerichtet.
Der Tunnel, er kollabiert.
Was?
Ich stürzte an die Konsole.
Verdammt, sie hatte recht.
Die Tunnel, die sich durch den Hyperraum verzweigten, waren allesamt nur flüchtige Gebilde, in astronomischen Maßstäben betrachtet. Aber die meisten hielten wenigstens ein paar Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte. Nur hatte dieser hier sein Verfallsdatum lange überschritten, wie es schien.
Scheiße, zischte ich. Das kann nicht wahr sein. Wieso hat uns der Navi-Computer nicht gewarnt?
Er warnt uns jetzt, sagte Efi. Wir müssen in den Normalraum springen, sofort.
Wir könnten sonst wo landen, rief Hubert alarmiert.
Seine Ohren zuckten im kreischenden Rhythmus der Sirenen. Er brachte sie mit einem Fausthieb auf die Kontrollen zum Schweigen.
Stille. Dann wieder ein Blitz. Und noch einer. Und wieder einer.
Ein konstantes Lichtgewitter entbrannte im Hyperraum.
Schilde hoch, befahl ich dem Schiff, und dann sprung in den Normalraum ein
Bang!
Es gab einen gewaltigen Knall, begleitet von einem weißen, alles verzehrenden Licht. Die Schilde hatten sich noch nicht ganz aufgebaut, als 100 Treffer gleichzeitig auf dem Schiff einzuschlagen schienen. Der zerfallende Hypertunnel entlud seine Energie und ließ sie auf uns hinabregnen wie Blitze auf einen Fahnenmast. Ich hörte Hubert stöhnen, als er von den Beinen gerissen wurde. Ich selbst konnte mich mit knapper Not am Pilotensitz festhalten. Efi hielt sich mit der einen Hand an der Konsole fest, während sie mit der anderen auf die Kontrollen tippte und versuchte, mit Hilfe der Raumfeldgeneratoren unseren Absturz aus dem Hyperraum so sanft wie möglich zu machen. Vergeblich. Das ganze Schiff wurde durchgeschüttelt wie ein Grashalm in einem Orkan. Mit aufgerissenen Augen starrte ich auf die Anzeigen. Wir stürzten haltlos durch den Hexenkessel des Hyperraums. Und wo wir landen würden, war ungewiss. Dann folgte ein letzter Lichtblitz, als wir zurück in den Normalraum gespuckt wurden. Doch damit war es nicht vorbei, wie es schien. Grelles Licht, wie von einer Trillion Flammen, loderte vor uns, zu beiden Seiten, überall. Die Eric steckte mitten in einem Meer aus Feuer. Von einer Sekunde zur anderen war meine Kehle ausgedörrt. Eine Sonne. Wir befanden uns mitten in einer Sonne. Und die verheerende Hitze ihres Plasmafeuers brandete gegen die Eric, während ihre Masse das Schiff gnadenlos anzog wie der größte Magnet aller Zeiten.
Schubumkehr, brüllte ich.
Ich hörte die Antriebe aufheulen, während sie sich gegen den Sog des Himmelskörpers wehrten, gepaart mit dem Rauschen der Hitzetauscher, die fast Amok liefen. Der Schiffskomputer zeigte Temperaturen von über 5000 Grad Celsius, der Hochofen der Hölle, und wir steckten mittendrin. Der einzige Grund, warum das Feuer da draußen uns noch nicht blind gemacht hatte, waren die automatischen Filter der Außenfenster.
»Wir kommen kaum vom Fleck«, rief Efi verzweifelt. »Die Antriebe laufen nur mit 43% Leistung.«
»Können wir nicht zurück in den Hyperraum fliehen?«, fragte ich. »Aber nein, nicht mit dieser mageren Antriebsleistung.«
»Dreck!«
Hubert checkte sämtliche Systeme. Ich hörte ihn kaum über die neu erwachende Kakophonie der Sirenen und Warnungen des Schiffskomputers hinweg. Dann stieß er sich von der Konsole ab und rannte von der Brücke.
»Efi«, rief ich, »sende ein SOS und behalt die Systeme im Auge.«
Sie nickte hastig, während ich Hubert hinterherlief.
»Und stell die verfluchten Sirenen aus!«
Die Alarme verstummten, trotzdem erbebte das Schiff, bombardiert von den Feuersbrünsten jenseits seiner Schilde. Ich hatte die Scanner-Displays noch deutlich vor Augen. Wir befanden uns in den äußeren Schichten der Photosphäre einer gelben Sonne. Die Eric war zäh, ihre Ultrakarbin-Titan-Chromhülle und die internen Felder würden den gewaltigen Schwerkräften dort draußen einige Zeit standhalten. Aber nicht ewig. Die Antriebe feuerten mit voller Leistung, aber das reichte nur aus, damit wir nicht tiefer in Richtung Sonnenkern gezogen wurden. Wenn sie nur für ein paar Sekunden ausfielen, würde uns das Schwerkraftfeld der Sonne ziemlich bald zerdrücken wie eine Getränkedose. Vorausgesetzt, die Hitzetauscher fielen nicht vorher aus und ließen das Schiff in den thermonuklearen Hochofen schmelzen. Der Schweiß lief mir in Strömen herab, während ich Hubert zum Maschinenraum nachsetzte. Es wurde heißer und heißer an Bord. Die Klimaanlage arbeitete auf Hochtouren, aber ohne nennenswertes Ergebnis.
»Hubert«, rief ich, als wir den Maschinenraum erreichten, »rede mit mir!« »Vier Plasmaleitungen der Vetroporn haben was abgekriegt«, gab er über das Beben des Schiffes zurück. »Wir haben nicht genug Saft, um den Schwerkraftfeld zu entkommen.«
Er schnappte sich ein Analysehandgerät von einem Regal. Dann öffnete er einen Wartungsschacht im Boden und kletterte hinab. Ich hörte, wie er in den Eingeweiden der Eric werkelte. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn und lauschte dem Ächzen und Stöhnen des Schiffes. Gefangen in einer Sonne. So etwas hatten wir der Eric noch nie angetan.
»Halt aus«, bat ich sie stumm. »Halt aus. Nur noch ein bisschen. Wir kriegen das hin.«
Mein Herz wummerte in meiner Brust. Ich hatte Durst, entsetzlichen Durst.
»Und?«, rief ich in den Schacht hinab. »Sag mir, dass du es wieder hinkriegst!«
Huberts Kopf erschien im Boden des Maschinenraums. Er sah nicht glücklich aus.
»Scheiße«, sagte er. »Was?«
»Einer der Energieverteiler ist überladen und durchgeschmort.«
»Kriegst du ihn wieder hin?«
»Ich...« Efi meldete sich über die Comms. »Jungs, die Hitzetauscher halten keine 20 Minuten mehr durch. Was immer ihr macht, macht es schnell.«
»Hubert«, drängte ich. »Das Teil ist im Eimer«, gab er zurück, zu gleichen Teilen gehetzt wie angepisst. »Und wir haben keinen Ersatz an Bord.«
»Was? Wieso nicht?« Ein Schweißtropfen lief mir ins Auge und ich blinzelte ihn weg.
»Weil ich genau so ein Teil vorhin einkaufen wollte. Na!«
Seine pelzige Faust schlug auf den Boden. Das Metall schepperte.
»Au!« stieß Hubert aus, diesmal allerdings vor Schmerz. »Heiß!«
»Kannst du nicht irgendwas basteln, irgendwas improvisieren? Verflucht, Hubert, denk nach!«
»Das tu ich ja!« brüllte er.
Ich sah ihn schwer nach Luft schnappen. Ich wagte es nicht, mir vorzustellen, wie er in seinem Pelz kochen musste. Er hiefte sich aus dem Schacht und befreite sich von seiner Jacke.
»Hubert, wenn du das Schiff nicht wieder hinkriegst, dann niemand!«
Ich sah, wie er sich das Hirn zermarterte, gefoltert von der Hitze.
»Das Shuttle!« rief er plötzlich.
Ehe ich mich versah, rannte er an mir vorbei. Ich versuchte, mit ihm Schritt zu halten.
»Es gibt einen Energieverteiler im Antrieb vom Shuttle«, erklärte er hechelnd, während wir zur Andockschleuse des Shuttles liefen.
Die Luft im Korridor schien zu wabern. Ich zog mein Shirt aus und warf es fort. Klatschnass wie es war, klebte es für einen Moment an der Wand.
»Wird der ausreichen?« »Zumindest kriegen wir etwas mehr Saft.«
»Besser als nichts«, sagte ich. Die Antriebe waren sehr wahrscheinlich unsere einzige Chance, von hier zu entkommen. Gemeinsam stürzten wir in die Enge des Shuttles. Es war, als würden wir einen Backofen betreten. Hubert öffnete die Abschirmung des Antriebs, zückte seinen guten alten Incortex-Schrauber und löste ein Kabel nach dem anderen vom Energieverteiler, der an ein mechanisches Herz erinnerte, von dem ein Dutzend ebenso mechanischer Adern ausging. Ich sah, wie er die Kiefer aufeinanderpresste, das Gesicht von Zorn und Konzentration gezeichnet.
»Komm schon«, knurrte er, während er schraubte und schraubte. »Na los!«
Immer wieder zuckten seine Finger zurück, als sie mit heißem Metall in Kontakt kamen. Ich suchte nach einem Paar Handschuhe und reichte es ihm. Er ignorierte es, nur auf seine Arbeit konzentriert. Ich hob das Komm.
»Efi, hat uns schon irgendwer gehört?«
»Ich weiß es nicht«, gab sie zurück. »Wir sind irgendwo in einem weitgehend unkartografierten Sektor. Selbst wenn das SOS durch das Magnetfeld der Sonne nicht völlig zerstückelt wurde, ist es unwahrscheinlich, dass jemand schnell genug hier ist«, vollendete ich und schloss die Augen.
»Verdammt«, sagte ich, »und wieder, verdammt!«
Ich trat erst gegen den einen Shuttlesitz, dann gegen den nächsten. Wieder spürte ich einen unendlichen Druck auf mir lasten, als würde die gottgleiche Gewalt der Sonne versuchen, mich niederzuringen. Wir waren schon vorher in scheinbar ausweglosen Situationen gewesen und hatten es immer, immer, irgendwie, mit mehr oder weniger heiler Haut herausgeschafft. Die Islaks hatten mich nicht klein gekriegt, ebenso wenig Wooly Khan oder all die anderen, die es versucht hatten. Aber vielleicht war das nur eine lang anhaltende Glückssträhne gewesen, eine statistische Anomalie. Denn jetzt steckten wir in einer Sonne fest. Und die vorherrschende Frage im Augenblick war, was zuerst den Geist aufgeben würde. Die Schilde, die Hitzetauscher oder die Antriebe.
»Steh da nicht rum«, herrschte Hubert mich an. Ich wirbelte herum.
Er hatte den Verteiler ausgebaut und trug ihn unter dem Arm wie einen erbeuteten Schatz.
»Los!«
Wir hetzten zurück in den Maschinenraum. Hubert kletterte wieder in den Wartungsschacht. Ich hörte ihn knurren und brummen, während er sich bemühte, den Energieverteiler anzuschließen.
»Efi«, rief ich ins Komm, »wie lange machen die Hitzetauscher noch mit?«
»Nur noch 10 Minuten. Bitte, Jungs, beeilt euch!«
Irgendwo im Korridor jenseits des Maschinenraums schmurrte ein Aggregat durch. Es gab einen Knall. Und plötzlich, ohne dass ich wusste, wo es herkam, drang ein leises, heiseres Lachen aus meiner Kehle.
»Mein halbes Leben lang wollte ich zu den Sternen«, sagte ich. »Jetzt ist ein Stern dabei, uns umzubringen. Sau komisch, was?«
Hubert gab keine Antwort aus dem Schacht. Und plötzlich überkam mich ein Gefühl erdrückender Einsamkeit, dicht gefolgt von einem Moment der Unwirklichkeit. Als würde mein Verstand kurz aus der Realität heraustreten, fort von dem zitternden Schiff und der gottverdammt hundserbärmlichen Hitze an einen ruhigeren Ort. Bilder tauchten vor meinem inneren Auge auf. Ich stellte mir vor, wie die Eric und alles, was sich auf ihr befand, vom Inferno dort draußen verschlungen wurde. Wie wir zu Asche verbrannten und Teil des Fusionsfeuers der Sonne wurden. Ich stellte mir vor, wie Milliarden Jahre später, wenn die Sonne sich aufblähte und schließlich zur Nova wurde, unsere Partikel hinaus in die Weiten des Alls geschleudert würden, um dort vielleicht ein Teil einer neuen Welt zu werden. Unsere Atome wiedergeboren in neuen Lebensformen. Der Gedanke brachte keinen Trost. Und wenn das wirklich das Ende ist, dachte ich, was, wenn wir hier, mitten im Herz der Hölle, unser Ende fanden, ohne dass irgendjemand davon erfuhr, wenn dieser Stern unser Grab würde? Ich sah ihn vor mir. Den kleinen Jungen auf der Erde, der davon träumte, Seite an Seite mit seinem Vater durch die Milchstraße zu reisen. Auf der Suche nach Planeten, deren Namen vorher niemand gehört hatte. Und den fremden Völkern, die dort lebten. Derselbe kleine Junge, der kurz darauf auf einer roten Welt gestrandet war. Getrennt von seinem Vater. Von allen, die er kannte. Ich ertrank fast in einem Strudel aus Flashbacks. Meine Jahre auf dem Mars, die Menschen, die ich dort getroffen und verloren hatte. Meine Zeit als einsamer Wolf zwischen den Sternen, nachdem der Untergang des Da Silva-Regimes mir endlich meine lang ersehnte Freiheit gewährt hatte. Dann die Monate auf Replika, wieder eingesperrt. Meine erste Begegnung mit Hubert, wie wir die Eric fanden. Und Efi. Die Suche nach meinem Vater, die ich bis heute nicht aufgegeben hatte, trotz aller Enttäuschungen. Ich dachte an all die Fehler, die ich gemacht hatte. Chancen, die ich weggeworfen hatte. Möglichkeiten, glücklich zu sein, die mir entgangen waren. War es ein gutes Leben gewesen? Hatte ich die viel zu kurze Zeit, die mir in diesem Universum geschenkt worden war, gut genutzt? Ich wusste es nicht. Verdammt, ich wusste es nicht.
»Jawohl«,
ertönte es plötzlich aus dem Wartungsschacht. Hubert kletterte wieder zu mir hoch.
»Hörst du das?«,
fragte er und legte eine Hand ans Ohr. Ja, das Brummen der Vetroporen hatte sich verstärkt. Das Schiff bekam deutlich mehr Saft.
»Püppi, was sagen die Antriebe?«
Huberts Grinsen verging sehr schnell, als er Efis betrübte Antwort vernahm.
»Wir haben 23% mehr Leistung, aber...«
Wir hörten sie schwer seufzen.
»Aber es reicht nicht aus.
Wir steuern immer noch auf den Sonnenkern zu. Es tut mir leid.
Huberts Fluch übertönte sogar das Beben des Schiffes. Ich hatte fast Angst vor ihm. Dann verließ ihn jede Kraft. Er schien um 20 Zentimeter zu schrumpfen.
»Es tut mir leid, Rick«, sagte er so leise, dass ich ihn fast nicht hörte. »Aber ich weiß nicht, was wir noch machen können.«
»Ist schon gut«, sagte ich. Er hämmerte sich gegen die Stirn.
»Ich bin völlig blockiert. Mein Hirn ist wie leergefegt.«
»Hubert«, sagte ich, von einer seltsamen, fast unheimlichen Ruhe erfüllt. »Du hast getan, was du konntest. Es ist nicht deine Schuld.«
»Aber...«
Er konnte nicht weitersprechen. Ich legte ihm eine Hand auf die Schulter. Jetzt endlich kannte ich die Antwort auf die Frage, die mich eben noch gequält hatte. »Hauptsache, wir sind zusammen.« Hubert sah mich an, die Ohren angelegt wie ein getretener Hund.
»Ich will nicht«, wehrte er sich schwach. »Ich meine, nicht hier. Nicht so.«
»Ich weiß«, sagte ich. »Glaub mir, ich weiß.«
»Jungs«, ertönte Evis Stimme aus den Komms. »Gibt es irgendeine Antwort?«, fragte ich. Mein Herz donnerte mir gegen die Rippen. »Nein«, sagte Evi, »aber irgendwas braut sich in der Sonne zusammen.«
»Eine Protuberanz?«, fragte Hubert.
»Ich weiß es nicht.«
Evi klang so verwirrt, so verzweifelt, dass es mir den Hals zuschnürte.
»Wir sind unterwegs«, sagte ich.
Wir eilten auf die Brücke. Die Klimaanlage konnte die brüllend heiße Luft kaum noch umwälzen. Die Konsole zeigte viel zu viel Rot. Jedes zweite System an Bord meldete einen drohenden Kollaps oder den kompletten Exitus. Und die Schildenergie näherte sich mit großen Schritten dem einstelligen Bereich. »Es stirbt«, dachte ich, von einer unsagbaren Traurigkeit erfüllt. »Mein großartiges, unermüdliches, tapferes Schiff stirbt.«
»Seht!«
Evis silberner Finger deutete auf das Scanner-Display. Zuerst dachte ich, meine Augen spielten mir einen Streich oder dass die Hitze mein Gehirn endgültig gar gekocht hätte. Eine verwirrende Anzahl von Objekten war in diesem Bereich der Photosphäre erschienen. Ihre Form, zumindest jene, die der Scanner für uns darstellte, erinnerte fast an Vögel, die mit weit ausgebreiteten Schwingen durch die Feuersbrunst glitten. Sie kamen auf die Eric zu, von allen Seiten, selbst aus den Untiefen der Sonne. Vögel aus ultrahoch erhitztem Gas, gehalten von elektromagnetischen Feldern. Was diese Felder erzeugte, darauf gab es keinen Hinweis, ebenso wenig darauf, ob sie künstlicher Natur waren oder irgendein solares Phänomen. Fest stand nur, es waren viele. Und es wurden immer mehr. Man konnte sie inzwischen deutlich durch die abgedunkelten Brückenfenster sehen. Grellweiße Flecken, die durch das Flammenmeer auf uns zuzischten, als könnten sie uns sehen. Vielleicht waren es die letzten Reste unserer Kraftfelder, die sie anzogen. Auf jeden Fall kollidierten sie in Scharen mit unseren Schilden.
»Ein Angriff«, stieß Hubert aus.
Ein neuer Schwarm der seltsamen Objekte stieß gegen die Schilde. Nur um sich im nächsten Moment neu zu formieren und die Eric zu umschweren, als lauerten sie auf eine Schwachstelle. Oder war es etwas anderes? Mit angehaltenem Atem, die Todeswehen des Schiffes in unseren Ohren dröhnend, beobachteten wir das Scanner-Display und sahen zu, wie die Gebilde aus Plasma- und EM-Feldern sich vorsichtig näherten. Vielleicht war es die Art, wie sie durch das Inferno tanzten, ihre prüfenden Schleifen um unser Schiff herum, vielleicht ihre vertraute, geflügelte Form.
»Es sind Lebewesen«, sagte ich. »Sie untersuchen uns. Fragen sich, was wir hier machen.«
»Lebewesen?«
Evis Gesicht zeigte blankes Staunen.
»Aber...«
Wir hatten zusammen die legendären Sonnenwanderer gesehen und andere unglaubliche Kreaturen. Aber diese Geschöpfe waren etwas völlig anderes, etwas völlig Neues. Von einem plötzlichen Impuls getrieben, packte ich das Omnimikro. »Helft uns«, sagte ich. »Bitte, wenn ihr mich irgendwie versteht, wir brauchen eure...« Ein neuer Alarm schnitt mir das Wort ab, so tief und durchdringend, dass er selbst Tote geweckt hätte. »Warnung«, meldete das Schiff, »Ausfall der Hitzetauscher in 3 Minuten. Warnung, Ausfall der Hitzetauscher...« »Es tut mir leid, Leute.« Ich atmete tief durch und sah meine Freunde an. Es war mir eine Ehre. Wirklich. Hubert senkte den Blick. Evi schloss die Augen. Ich öffnete die staubtrockenen Lippen. Es gab noch so vieles, das ich ihnen sagen wollte. Doch dafür würde keine Zeit mehr sein. Ich war drauf und dran, die beiden ein letztes Mal in die Arme zu schließen. Doch ich bekam keine Gelegenheit dazu. Ich hörte mich selbst aufschreien, als ein erneutes Beben das Schiff erschütterte, so heftig wie keines zuvor. Ich verlor den Halt und knallte mit dem Kopf gegen die Armlehne eines Pilotensitzes. Auch Hubert und Evi hatte es von den Beinen gerissen. Zu dritt kauerten wir auf dem heißen Boden, auf allen Vieren, während die Eric unaufhörlich erbebte. Der Schmerz in meinen verbrannten Handflächen erreichte kaum mein Bewusstsein. »Jungs!« rief Evi aus und blickte verdattert auf das Scanner-Display. Hunderte von Plasmavögeln hatten sich um die Eric versammelt. Tausende. Und sie zogen das Schiff aus dem Inferno, trugen es mit sich, eingehüllt von ihren Kraftfeldern. »Sie bilden eine Art Schutzfeld um uns«, meldete Evi fassungslos mit einem Blick auf den Scanner. »Sie schirmen uns irgendwie vor der Hitze ab?« Unfähig, irgendetwas zu sagen oder auch nur zu blinzeln, verfolgte ich über die Anzeigen, wie die Eric sich Stück für Stück aus der Photosphäre löste, angeschoben von ihren Antrieben und den Schwärmen der Plasmavögel. »Ich glaub das nicht«, raunte Hubert. »Dann sind wir schon zu zweit«, sagte ich. Sie konnten meinen Hilferuf unmöglich verstanden haben. Ich war bereit, an vieles zu glauben, aber nicht daran. Nein, sie hatten mich nicht verstanden, zumindest nicht meine Worte. Aber vielleicht hatten sie begriffen, dass es Lebewesen an Bord unseres Schiffes gab, dass wir Fremdkörper auf ihrer Sonne, ihrer Heimat waren und dass wir sehr wahrscheinlich nicht lange bleiben wollten. Vielleicht empfanden sie uns auch einfach nur als störend. Egal, was es war, der Abstand zur Photosphäre wuchs und wuchs, Klick für Klick. Langsam, aber sicher, verstummte ein Alarm nach dem anderen. Getragen und behütet von den glühenden Schwärmen der Plasmavögel, glitten wir bald durch die Chromosphäre, dann durch die Corona, bis die Eric wieder durch das Vakuum trieb. Mit einem kindlichen Grinsen auf dem Gesicht sah ich zu, wie die gleißenden Wesen schließlich von uns abließen und zurück in den Ozean aus Feuer tauchten, aus dem sie gekommen waren. »Danke«, flüsterte ich, vielleicht ein 50 Mal, wohl wissend, dass sie mich weder hören noch verstehen konnten. »Danke. Ihr habt was gut bei uns.« Das Schiff hatte schwer was abbekommen. Soweit keine Überraschung. Der gewaltsame Austritt aus dem Hyperraum hatte die Hülle an einigen Stellen überstrapaziert. Aber die Eric hatte die schlimmsten Frakturen selbst versorgt und mit Dichtungsschaum versiegelt. Es würde genügen, bis wir die nächste Raumwerft erreichten. Hubert und ich hatten unsere verbrannten Hände mit Heilgel versorgt. Die Wände waren auch nach Stunden immer noch merklich warm. Überall an Bord roch es nach versenktem Kunststoff und Metall. Die Hitze hatte einige interne Systeme durchschmoren lassen, Leitungen der Luft- und Wasserversorgung, Beleuchtung, Energiekabel. Aber nichts, das unwiederbringlich war. Nichts, das uns aus unserem Freudentaumelriss entgegen aller Wahrscheinlichkeit überlebt zu haben.
»Ist euch klar, dass wir eben wahrscheinlich Erstkontakt mit einer völlig unbekannten Form von Leben hatten?« fragte Evi, während wir im Hauptkorridor kitteten, was es zu kitten gab. »Plasmische Lebewesen. Ob sie sich in der Sonne entwickelt haben? Oder wurden sie vielleicht künstlich erschaffen? Sie müssen Ihre Umwelt durch EM-Felder wahrnehmen. Oder vielleicht haben Sie Sinnesorgane, die wir uns gar nicht vorstellen können.
Ich lächelte über Evis Begeisterung. Ich konnte sie sehr gut nachfühlen.
Mehr Glück als Verstand, dachte ich. Mal wieder.
Aber eines Tages wirst du nicht so viel Glück haben.
Plasmische Lebewesen, wiederholte Evi verzückt. Unglaublich.
Also, brummte Hubert, als wir uns kurz darauf auf der Brücke einfanden. Es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte. Die gute zuerst. Das Schiff ist weitgehend flugtauglich. Die Metroporen haben immer noch keine volle Leistung. Es wird also eine Weile dauern, bis wir im nächsten System ankommen. Aber wir leben. Das ist das Wichtigste.
Ich verschränkte die Arme, an die Konsole gelehnt, die wie eine Heizung unter meinem Hintern glühte.
Und die schlechte?
Hubert verzog grimmig den Mund.
Wir werden einen Großteil unserer Kohle hergeben müssen, um das Schiff wieder komplett flott zu kriegen. Soll heißen, Urlaub auf irgendwelchen Wasserplaneten ist damit erstmal gestrichen.
Ich nickte. Der geringste Preis für unser Überleben.
Naja, Hubert befummelte seinen Ohrring. Wenigstens wissen wir jetzt, wie viel Hitze das Schiff aushalten kann. Ich meine, falls es mal wieder hart auf hart kommt. Das ist doch auch nicht schlecht.
Auch wenn es bis zum nächsten Mal ruhig noch etwas dauern kann, sagte Evi.
Meine Rede, sagte Hubert.
Die Sache hat noch etwas Gutes, sagte ich. Vorhin, als ich dachte, es wäre vorbei, da habe ich mein Leben noch mal vor mir vorbeiziehen sehen. Klischeehaft, aber wahr. Ich habe meine ganzen Dummheiten gesehen, all die Sackgassen, in die ich mich wieder besseres Wissen gesteuert habe. Aber dann, ich sah meine Freunde an, aber dann ist mir klar geworden, dass ich es wieder so machen würde. Alles von vorn, 100% genauso.
Hubert sah mich verwirrt an.
Ach ja?
Warum? Fragte Evi.
Weil mir das, was ich habe, mehr wert ist als das, was ich haben könnte. Und das heißt vor allem eins: Euch.